Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wenn die Haut sich rötet, juckt, brennt, nässt oder sich schuppt, nachdem sie mit Jeansknöpfen, mit Modeschmuck, mit Cremes oder auch Reinigungsmitteln in Berührung gekommen ist, dann steckt oft eine Kontaktallergie dahinter. Nickel ist der häufigste Auslöser dafür. Und da ist der Zusammenhang dann auch meistens leicht zu erkennen. Doch in vielen Fällen ist die Suche nach der Ursache deutlich schwieriger. Bei Inhaltsstoffen von Kosmetik oder Pflegeprodukten zum Beispiel. Dabei ist es wichtig, den Grund für die allergische Reaktion zu kennen, um ihn konsequent meiden zu können. Wie das funktionieren kann, darüber wollen wir heute reden. Kontaktallergien, wenn die Haut auf Jeansknöpfe, Kosmetik oder Pflaster reagiert, das ist unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Dafür ist uns zugeschaltet unser Experte, Professor Wolfgang Pfützner aus Marburg. Er ist leitender Oberarzt an der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum in Marburg. Guten Tag, Herr Professor Pfützner. Schön, dass Sie bei uns sind.
Schönen guten Morgen. Freue mich auch.
Guten Morgen, Herr Pfützner. Was sind denn die häufigsten oder auch bekanntesten Auslöser für Kontaktallergien?
Ja, also die häufigsten, die halten sich eigentlich beständig seit langer, langer Zeit schon als die Spitzenreiter auf der Liste. Das sind vor allen Dingen Nickel-Ionen, also das Nickel ist es. Das sind Duftstoffe, die wir in verschiedenen Produkten, auch Pflegeprodukten finden können. Und das sind beispielsweise auch Gummiinhaltsstoffe, Harze, Klebstoffe, solche Dinge sind das.
Und wie häufig treten Allergien auf diese Kontaktallergene? Ist das weit verbreitet?
Ja, das ist schon relativ weit verbreitet und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher, weil man es oft gar nicht als solches wahrnimmt, dass man hier vielleicht eine Allergie hat, wenn man ständig meinetwegen die Hände wund hat. Also da sind schon viele von betroffen.
Und wie macht sich dann diese Allergie bemerkbar? Gibt es da typische Dinge, wo man sofort erkennt, okay, das ist jetzt nicht nur eine Rötung, eine Irritation, sondern wirklich eine Allergie?
Ja, also es gibt sicherlich so ein paar Merkmale, die sehr typisch sind. Das ist vor allen Dingen, wenn es dann ordentlich juckt, dass man ständig kratzen muss. Wenn diese Rötung anfängt zu schuppen und eventuell auch kleine Bläschen sich bilden, die aufplatzen und Krusten drauf entstehen. Und das gerade, weil man den Kontakt vielleicht häufiger hat, auch gar nicht mehr zur Abheilung kommt, sondern ständig wieder aufflammt oder bestehen bleibt. Das sind so typische Hinweise.
Und was ist die Ursache für diese starke Reaktion der Haut?
Die Ursache ist eine verstärkte Reaktion unseres Immunsystems auf jetzt Stoffe, die eigentlich nicht bedrohlich für den Körper sind, aber unser Immunsystem aus Gründen, die wir noch nicht so genau kennen, auch mal anfängt, die aktiv, sage ich mal, zu bekämpfen und dadurch dann eine Entzündung an der Kontaktstelle mit diesen Allergenen hervorruft.
Und wir haben dazu auch schon Post bekommen aus Süddeutschland. Eine Hörerin, Frau Rosi Fischer, hat eine Mail geschrieben und darin erzählt, wie ihre Haut im Rahmen einer Wundbehandlung merkwürdig reagiert hat. Und mein Kollege Martin Winkelheide hat sie zurückgerufen und sich die ganze Geschichte erzählen lassen.
Rosi Fischer ist 78 Jahre. Sie wohnt in der Oberpfalz. Alles begann mit einem kleinen Unfall.
Mit der Spülmaschine, ja.
Sie stieß sich an der Spülmaschinentür, verletzte sich am linken Unterschenkel.
Da war eine ganz winzige Wunde, wie man sich halt an so einer etwas spitzeren Kante mal stößt.
Die Wunde verkrustete zunächst, alles schien gut.
Und dann entstand aber eine kleine Wunde, die nicht zu war. Und die Hausärztin hat sich da denn angeguckt, hat es auch sauber gemacht, eine Salbe drauf und ein Pflaster. Und ich soll halt nächste Woche wiederkommen. Und war noch immer da, nicht zugeheilt, nicht zum Zukriegen. Und dann habe ich mir gedacht, das nützt da auch nichts. Du gehst mal besser zu einem Hautarzt. Und er selber hat dann auch geguckt, auch gereinigt, Salbe drauf und hat mir aber empfohlen, mein Bein zu wickeln.
Sie hat die Behandlung dann zu Hause, wie empfohlen, weitergeführt, ohne Ergebnis.
Und hat auch genässt und hat auch ein kleines bisschen geeitert, hatte ich den Eindruck. Weil ich habe dann immer auf diese behandelte Stelle, auf die Wunde, dieses Polsterpflaster, was auch dem feuchten Wundmilieu dient und dadurch auch sehr schnell für Heilung sorgt, auch immer vorher drauf getan. Und dann aber auch ein großflächiges Pflaster, draufgeklebt und dann Bein gewickelt. Ja, und das immer, immer wieder mit den verschiedensten Salben und es hat nichts genützt.
Inzwischen ist die Wunde gut zugeheilt. Aber die Haut um die Wunde herum, die rötete sich und wurde schuppig.
Es rötete sich und juckte. Und die Haut schuppte dann auch leicht, die Oberhaut. Und weiß nicht, woher es kommt.
Liegt es am Pflaster? Könnte eine Pflasterallergie die Ursache sein? Oder ist eher eine der benutzten Wundsalben das Problem, möchte Rosi Fischer wissen.
Und da weiß ich jetzt nicht mehr weiter.
Und mein Kollege Martin Winkelheide hat mit unserer Hörerin Rosi Fischer gesprochen. Herr Pfützner, wie schätzen Sie das ein, was Frau Fischer gerade erzählt hat? Ist das typisch für Kontaktallergien?
Ja, das ist durchaus typisch. Also das sind ja die Zeichen, die wir gerade eben schon ein bisschen besprochen hatten. Es juckt, es schuppt, es kommt nicht richtig zur Ruhe, die Haut zur Abheilung. Das sind alles so typische Zeichen einer Kontaktallergie. Manchmal stellt man noch fest, dass dann auch in der Umgebung der Stelle, wo jetzt, wenn es zum Beispiel das Pflaster wäre, also nicht nur direkt dort, wo es aufliegt, dann auch so ein paar rote Flecken sich bilden, also dass so ein bisschen sich ausbreitet. Das ist eigentlich der Unterschied zu einer Irritation, wenn dies nur durch die Reizung rot wird. Die ist nur dort, wo auch das Pflaster liegt, aber wenn es sich drumherum auch ein bisschen was zeigt, dann ist das auch nochmal ein Hinweis auf eine mögliche Allergie.
Jetzt treten die Symptome bei einer Kontaktallergie ja nicht direkt beim ersten Kontakt mit einer neuen Substanz auf, sondern zum Teil erst nach mehrfacher oder wiederholter Exposition. Wie verläuft das denn klassischerweise?
Also wir haben das sogenannte Sensibilisierungszeitfenster. Das heißt, dass das Immunsystem die Allergie erstmal entwickeln muss. Und das ist bei Kontaktallergien, also mindestens, sage ich mal, eine Woche, aber kann durchaus auch mal Wochen oder Monate sein. Vor allen Dingen, wenn es dann Dinge sind, die man nicht ständig anwendet, sondern wenn es zum Beispiel eine Nickelallergie ist, hat man immer mal einen nickelhaltigen Ohrstecker oder so und dann nicht. Das heißt, das Immunsystem braucht eine gewisse Zeit und das kann manchmal auch Monate sein, bis es diese Empfindlichkeit entwickelt hat und allergisch reagiert.
Und kommt so eine allergische Reaktion dann sofort nach dem Kontakt, wie man das jetzt zum Beispiel von anderen Allergien auch kennt?
Nein, also wir nennen die Kontaktallergie ja auch die Allergie vom verzögerten Typ. Also eben es auch beim direkten Kontakt braucht es dann immer erstmal etliche Stunden, meint man auch so 1-2 Tage, bis es zur Reaktion kommt und nicht eben nur wenige Minuten bei der Soforttypreaktion. Und das macht es ja auch noch manchmal schwierig, das genau zuzuordnen.
Und wenn ich jetzt bei mir selbst bemerke, dass ich auf bestimmte Sachen mit einer Hautrötung reagiere, wenn es anfängt zu jucken, woher weiß ich dann, dass das wirklich eine allergische Reaktion ist?
Ja, also letztlich genau wissen kann man es nur, wenn man es dann auch durch entsprechende allergologische Tests nachgewiesen hat. Dann haben wir ja den Beleg in der Hand. Gerade oft ist ja auch so, dass dann verschiedene Substanzen sogar in Frage kommen, wie die Patientin gerade vorhin auch sagte, da ist es die Creme, ist es das Pflaster, das sind also verschiedene Stoffe, die in Frage kommen und die müssen nicht alle ursächlich sein. Das heißt, wir brauchen eine allergologische Diagnostik da.
Okay, das heißt nicht erstmal zum Hausarzt, sondern direkt zum Hautarzt gehen?
Nein, ich denke schon, dass es gut ist, erst einen Kontakt über einen Hausarzt beispielsweise durchzuführen. Viel häufiger ist eben, wie gesagt, nach wie vor noch eher eine Reizung, eine Irritation der Haut. Das sollte man dann erstmal gucken und vielleicht auch erstmal dann schauen, ob man mit einer entsprechenden Ekzembehandlung das wieder zur Ruhe kriegt. Und wenn dann nichts kommt mehr danach, was häufig der Fall ist, dann ist es ja auch richtig gewesen. Bloß wenn dann immer wieder bei dem erneuten Auftragen von Creme oder dem Pflaster, wie auch immer, eine Allergie kommt, dann sollte man doch genauer schauen.
Und was heißt das, genauer schauen?
Ja, genauer schauen heißt dann tatsächlich eine Überweisung zur Allergologin, zum Allergologen. Das sind dann in den meisten Fällen bei Kontaktallergien eben hier die Hautärzte. Und die werden dann nochmal eine gründliche Anamnese, also eine Krankengeschichte nochmal erheben. Was kommt alles in Betracht? Was könnte es sein? Schauen sich den Befund nochmal genau an und stellen dann die Indikation für eine allergologische Testung.
Herr Pfützner, wir waren vorhin so ein bisschen stehen geblieben bei der Diagnostik für Kontaktallergien. Wenn ich das vermute und jetzt beim Hautarzt, beim Allergologen sitze, wie geht der denn vor, um vielleicht rauszufinden, was der Auslöser ist für Rötung, Jucken, Brennen, all diese Geschichten?
Ja, es gibt eigentlich einen Test, der da sehr hilfreich ist. Das ist kein Bluttest, kann man gleich sagen, leider. Also nicht einfach Blut abnehmen und dann ist damit auch ein Ergebnis möglich, sondern das ist ein sogenannter Pflaster- oder auch Läppchentest, wie man es so im allgemeinen Volksmund sagt. Also ein Epikutantest nennen wir das. Das heißt, es werden Pflaster mit den vermuteten Kontaktallergenen auf den Rücken geklebt. Die Inhaltsstoffe sind selber auf so einem kleinen Aluminiumplättchen, dass sie nicht direkt am Pflaster sind. Und das muss dann für 1 bis 2 Tage am Rücken verbleiben und danach schaut man sich dann an, ob es zu einer Reaktion kommt.
Und diese Reaktion zeigt dann an, man ist allergisch auf die Substanz.
Richtig. Also man sieht dann als Untersucher und Untersucherin genau praktisch die Ekzemreaktion, die man sonst an der Stelle hat, wo normalerweise die Kontaktallergie ausbricht. Also das sind die typischen klinischen Hinweise, wie die Haut aussieht, an der man dann erkennen kann, hier liegt eine Allergie vor.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben eine erste Hörerin dazu am Telefon, Frau Hoppe aus Freiburg. Und sie hat den Klassiker vermutlich, Reaktion auf Ohrringe. Und dazu eine Frage. Hallo, Frau Hoppe.
Hallo in die Runde an alle.
Hallo.
Schönen guten Tag. Ja, ich habe die Frage, ob es einseitige Allergien gibt. Ich habe also eine ganze Reihe von Metall, klar, Chrom dabei, also Nickel und so. Und Lebensmittelallergien. Zum Beispiel bleibe ich jetzt in diesem Fall bei Mandeln. Und meine Ohrringe, die ich sehr gerne getragen hätte und immer im Material bessere gekauft habe, haben auf der linken Seite überhaupt keine Probleme gemacht. Auf der rechten war das Ohr immer irgendwie entzündet, geschwollen. Also es wurde öfter desinfiziert. Ich habe dann aus Fischgräten so Perle draufgesteckt, damit das Loch offen bleibt und nicht zuheilt. Hat prima funktioniert, gab es gar keine Probleme. Ähnliches fiel mir jetzt beim drüber nachdenken wieder auf. Wenn ich Mandeln esse, dann zeigt sich die erste Reaktion an der rechten Hand. Die linke ist völlig außen vor. Gibt es das? Meine Hautärzte, mein Hausarzt hatten keine Ahnung. Muss man halt desinfizieren? Muss man Ohrringe weglassen? Klar kann man. Möchte ich eigentlich auch nicht. Aber ja, gibt es einseitige Allergie?
Vielen Dank, Frau Hoppe. Herr Pfützner, vielleicht gucken wir uns das eins nach dem anderen an. Da waren ja jetzt einige Sachen drin. Das eine, ist es möglich, dass die Haut nur auf der einen Seite reagiert und nicht auf der anderen in dem Fall?
Das ist prinzipiell denkbar, ist nicht die Regel, dass die Allergie als solche, die Reaktionsbereitschaft, die findet sich bei einer Kontaktallergie an allen Hautstellen. Aber je nach Beschaffenheit der Haut, je nach Zustand kann das natürlich an einigen Stellen eher auftreten. Also wenn noch eine Komponente wie Reibung, Entzündung und die ist an einer Stelle etwas stärker, ohne dass man das selber merkt, anwesend, dann kann es dort primär zu einer Reaktion kommen. Man müsste natürlich auch, das weiß ich jetzt nicht genau, ob eine entsprechende Epikutantestung auf die Metallallergene durchgeführt wurde hier auf den Nickel, denn es kann auch unabhängig sein, dass gar keine Allergie besteht und nur auf der einen Seite hier ständig das Ohr irritiert auf die Reibung, die das Schmuckstück erzeugt, reagiert.
Aber die Folge daraus, dann andere Ohrringe zu tragen, um den Auslöser wegzunehmen, das war schon richtig, wie Frau Hoppe das gemacht hat.
Ja, man müsste gucken, sonst kauft man ein Pärchen nach dem anderen so ungefähr. Man müsste natürlich, wie gesagt, erstmal auch genau gucken, kann man den Auslöser identifizieren durch solche Testungen.
Und das andere waren ja dann Mandeln. Sie hat Mandeln gegessen und hat gesagt, die Haut hat darauf reagiert. Das ist dann eher eine klassische Nahrungsmittelallergie.
Genau, das ist eine Nahrungsmittelallergie. Da sind wir dann in einem anderen Bereich unterwegs, will ich mal sagen. Auch da gibt es allerdings Immunreaktionen. Ganz selten sind die, die ähnlich von einem Spättyp eben ablaufen können. Und da gibt es eine Sonderform. Ob das jetzt hier vorliegt, müsste man wirklich genauer eruieren. Das ist das fixe Arznei oder eben Nahrungsmittelekzem, das eben nur an einer spezifischen Stelle sich dann zeigt. Und immer wieder an dieser, weil man davon ausgeht, dass an dieser Stelle die auslösenden T-Zellen in der Haut liegen geblieben sind, will ich mal sagen. Das ist eine ganz seltene und spezifische Form. Da testet man tatsächlich mit dem Epikutantest an der Stelle, wo das Ekzem aufträgt, weil auf anderen Stellen würde man keine Reaktion hervorrufen können.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es macht immer Sinn, den Auslöser, wenn man ihn denn kennt, zu meiden. Gibt es auch irgendwelche Möglichkeiten, die akuten Symptome zu behandeln? Das kann ja sehr unangenehm sein.
Das kann sehr unangenehm sein. Und da gibt es natürlich viele mögliche Hausmittelchen. Was wirklich effektiv und dann auch schnell zu einer Beruhigung der Haut führt, sind tatsächlich hier Corticosteroide, also Cortisoncremes, wie man so allgemein sagt, die in dem Fall ja nicht lange, wenn es eine akute Kontaktallergie ist, aufgetragen werden müssen, aber innerhalb von wenigen Tagen hier schon eine deutliche Besserung dann bringen.
Frau Smischek hat uns eine E-Mail geschrieben und sie fragt, ob es möglich ist, dass eine Kontaktallergie auch erst im Alter, also jenseits der 60, zum ersten Mal auftreten kann.
Ja, das ist möglich. Also wie unser gesamtes biologisches System immer älter und immer vitaler bleibt, sage ich mal, ist auch das Immunsystem, das hier verstärkt reagiert, durchaus in der Lage, auch im höheren Alter erst so eine Überempfindlichkeit zu entwickeln. Ist auch nicht in dem Sinne unbedingt häufig, aber sehen wir auch immer wieder inzwischen, ja.
Gibt es denn ansonsten irgendein typisches Alter für Kontaktallergien, dass man sagt, damit muss man ab dann rechnen am ehesten?
Na, das richtet sich nach dem Allergen, weil es gibt natürlich typische Zeitfenster, will ich mal sagen, wo das Allergen dann vermehrt zur Anwendung kommt. Also wenn wir jetzt auf Schmuck und Metalle oder so, dann ist das meistens ja im jüngeren Erwachsenenalter oder so, wo dann deutlich mehr da vielleicht von getragen wird. Und das ist dann so eine Zeitspanne, wo man das sieht. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, es gibt Pflanzeninhaltsstoffe, dann kommt das halt darauf an, entweder dass man selber intensivst gärtnert oder eben beruflich damit tätig ist. Also es kommt immer auf das Allergen, in welcher Lebensphase das vor allen Dingen zur Anwendung kommt, darauf an, wann solche Allergien sich zeigen.
Und dann gibt es ja auch Fälle, wo jemand schon sehr, sehr lange eigentlich regelmäßig mit einem bestimmten Stoff in Kontakt ist und es ganz lange nichts passiert und plötzlich tritt dann so eine Reaktion auf. Ist das auch normal? Und ja, wenn ja, woran liegt das?
Ja, das gibt es tatsächlich. Das sind manchmal so Kofaktoren, wie wir es nennen, also zusätzliche Einflussfaktoren, die dann eine Rolle spielen. Also wir hatten es vorhin in dem Beitrag gehört von einer Patientin, vielleicht also eine Wunde, vielleicht also, dass die Haut durchlässiger ist durch ein anderes Vorkommnis, eine Verletzung dergleichen oder eine Entzündung oder man entwickelt irgendwann im Leben eine Neurodermitis und auf einmal verträgt man etwas, was man schon lange vorher vertragen hat, nicht weil die Haut nicht mehr so stabil als Abwehrschutz ist. Also solche Faktoren können dann eine Rolle spielen, warum es erst nach langer, langer Zeit dann zu einer Allergie kommt.
Das Thema Neurodermitis beschäftigt auch eine Hörerin aus Berlin. Sie schreibt uns in ihrer Mail, sie hat Neurodermitis und hat jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie Sensitivprodukte meiden muss. Ob es da Erkenntnisse gibt, woran das liegen könnte, klingt jetzt erstmal so ein bisschen ja kontraintuitiv. Sensitivprodukte für empfindliche Haut und gerade die machen dann Probleme. Was könnte das sein?
Ja gut, auch die haben Inhaltsstoffe, auf die man seltenst, aber möglicherweise allergisch reagiert. Das ist aber jetzt keine Regel. Also da könnte man nicht ableiten, sagen, das gilt nämlich für alle möglichen Neurodermitiker, sondern das gilt dann für diese Patientin. Wir haben bei uns, mir in der Sprechstunde hatte ich auch neulich eine, die eine Pflegecreme, die speziell für Neurodermitiker hergestellt ist, auf einmal nicht mehr vertragen hat und da eine allergische Reaktion drauf gezeigt hat. Also auf einen der Inhaltsstoffe. Es ist ja eine individuelle Immunreaktion. Das ist immer das Besondere. Also etwa, wie gesagt, 10% haben ja eine Kontaktallergie und da sind es unterschiedliche Allergene. Und ob ich gegen einen Stoff überempfindlich reagiere, liegt in Anführungsstrichen an mir selber und viele, viele andere vertragen den. Und das kann also bei solchen Sensitivprodukten, die gerade darauf ausgerichtet sind, möglichst bekannte Kontaktallergene nicht zu enthalten, leider auch mal gegen ein ganz, ganz, ganz seltenes und unwahrscheinliches Kontaktallergen beim einzelnen Menschen dann so sein.
Wir haben Frau Nölting am Telefon. Auch sie möchte eine Frage stellen. Guten Tag, Frau Nölting.
Guten Tag. Ich bin Neurodermitikerin und habe im Laufe der Zeit Duftstoffallergien entwickelt. Und aus meinen Erfahrungen im ärztlichen Bereich habe ich einfach festgestellt, es gibt so unendlich viele Inhaltsstoffe, die man eigentlich gar nicht abtesten kann. Dann ist man sein Leben lang am Testen und Suchen. Und ich habe jetzt mehr oder weniger mich damit abgefunden und versuche, alles Mögliche zu meiden. Ein Problem habe ich allerdings noch. Das sind die Duftstoffe. Es ist ja durchaus bekannt, dass die teilweise sehr toxisch sind. Warum wird darüber nicht mehr informiert? Und eine zweite praktische Frage, bei Kontakten mit Düften sind oft so lang anhaltende Wirkungen in Stoffen und an Gegenständen. Ich kaufe aus der Drogerie Nahrungsmittel biologischer Art und die Verpackung duftet nach Parfum. Gibt es irgendetwas, was diesen Duft wegnehmen kann?
Vielen Dank, Frau Nölting. Herr Pfützner, Duftstoffe sind ja nochmal ein spezielles Thema. Das kann man sich selber auftragen oder, wie Frau Nölting gerade sagte, indirekt damit in Kontakt kommen. Wie lässt sich damit umgehen?
Ja gut, die Duftstoffallergie ist eine sehr, sehr häufige, wenn es eben eine allergische Reaktion ist. Man muss das vorweg nochmal gesagt natürlich trennen, weil vorhin auch Frau Nölting auch gesagt hatte, auch toxisch. Da unterscheiden wir natürlich ganz klar, eine allergische Reaktion ist ja eine Reaktion, die bei dem Einzelnen auf eine Konzentration eines Stoffes entsteht, die völlig harmlos ist sozusagen in der sonstigen Anwendung. Und Duftstoffe, das ist ein riesiger Industriemarkt, die Vielzahl nimmt beständig zu und damit auch die möglichen Allergene als Auslöser. Und da die auch flüchtig sind, das ist dann meistens eher auf dünner Haut, beispielsweise die Augenlidhaut kann dann leichter mal reagieren, beispielsweise können die auch durch einen indirekten Kontakt zu Reaktionen führen. Das ist selten, aber möglich.
Generell ist es ja nicht immer einfach, auch das klang jetzt schon an, den konkreten Auslöser zu finden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ja, wie kann man da vorgehen, wenn man jetzt eine Creme hat, man merkt, ich reagiere darauf und jetzt ist vielleicht bei diesem Epikutantest nicht sofort was rausgekommen. Wie geht man dann vor?
Ja, also sind verschiedene Punkte. Wenn der Epikutantest unauffällig ist, dann ist in der meisten Regel da doch nichts Allergisches, sage ich mal, drin. Ganz ausschließen lässt es sich natürlich nicht. Wenn man also, sagen wir mal, dann doch unsicher bleibt, dann gibt es die Möglichkeit eines sogenannten Anwendungstests, wie wir sagen, der Rapid Open Application Test nennt sich der auch. Das heißt, ich trage die Substanz, die Creme jetzt in dem Fall oder Salbe, von der ich nicht sicher bin, ob ich sie vertrage, an 5 aufeinanderfolgenden Tagen, klassischerweise die Ellenbeugenhaut, also eine dünne Haut, die eher empfindlich ist, ganz umschrieben nur an dieser Stelle morgens, abends auf. Und wenn nach 5 Tagen überhaupt nichts passiert ist, dann ist es nicht 100% sicher, aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich sie auch sonst generell vertrage.
Frau Hartleb aus Hildesheim hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie berichtet, dass sie Probleme mit Feuchtigkeit an den Händen hat. Bei Kontakt mit Wasser, aber auch dem eigenen Handschweiß bilden sich stark juckende Bläschen unter der Haut. Wenn sie die aufkratzt, tritt Flüssigkeit aus, es entstehen noch mehr Bläschen. Der restliche Körper ist sehr trocken, sagt sie. Handcremes mit Urea scheinen das Problem eher zu verstärken. Klingt das auch nach einer Kontaktallergie oder könnte das was anderes sein?
Nein, das ist dann eine, wie wir sagen, kumulativ toxische Reaktion. Das klingt jetzt sehr wissenschaftlich. Also kumulativ heißt, durch die ständige Feuchtigkeit, die hier ist, kommt es irgendwann zu einem Übersteigen der individuellen Abwehrschwelle der Haut, will ich mal sagen, der Schutzschwelle, dass also die Feuchtigkeit bei dem einzelnen Menschen dann irgendwann die Hautkapazität übersteigt, sich hier zu schützen, so ungefähr. Und dadurch die Haut dann aufquillt und entzündet sich und dann eine Irritation zeigt. Also da geht dann tatsächlich oft nur die Reduktion des Wasserkontakts. Das ist manchmal natürlich im Alltag sehr schwer umsetzbar, verstehen wir auch, weil man sagt normalerweise mehr als 1-2 Mal Hände waschen pro Tag. Bei manchen Leuten ist dann schon zu viel, was, wenn man sich überlegt, wenn man Toilettengänge dazu zählt, dann ist das ja eigentlich kaum machbar. Aber das ist ein schwieriges Problem dann. Da muss man einfach sehr, sehr stark reduzieren, soweit es geht, den Wasserkontakt. Ja.
Und bevor wir hier weiter Ihre Fragen beantworten, wollen wir auf eine besonders schwierige Situation für Menschen mit einer Kontaktallergie schauen. Wenn man nämlich mit dem Stoff, auf den die Haut reagiert, regelmäßig zu tun haben muss, weil das für den eigenen Beruf beispielsweise nötig ist, dann wird es schwierig. Und was bei einer solchen Berufsdermatose helfen kann, darüber möchte ich mit Professor Christoph Skudlik sprechen. Er ist Chefarzt des Instituts für interdisziplinäre dermatologische Prävention und Rehabilitation Eiderm an der Universität Osnabrück und dem BG-Klinikum Hamburg. Hallo, Herr Skudlik.
Ja, schönen guten Tag, Frau Schmude.
Guten Tag. In welchen Berufen kommen denn Kontaktallergien besonders häufig vor?
Ja, prinzipiell sehen wir Kontaktallergien
in allen Berufen, in denen händisch gearbeitet wird und wo wir einen unmittelbaren Umgang mit dem Berufsstoff haben, also einen direkten Hautkontakt und dann eben vielleicht uns auch nicht gut genug schützen. Also das sind viele Körperpflegeberufe, zum Beispiel Masseure und Physiotherapeuten, Friseure, aber auch handwerkliche Berufe wie die Metallbearbeitung, wie Automobilmechaniker, Nahrungsmittelbranche, Maler, Lackierer, Gärtner, Floristen, also ein ganz buntes Bild. Immer da, wo unsere Hände eben direkten Kontakt mit verschiedensten Stoffen haben, die eben Allergien auch auslösen können.
Und welche Stoffe sind das jeweils konkret? Das war jetzt wirklich ein ziemlich breites Spektrum.
Ja, das Spektrum der in Betracht kommenden Allergene ist so breit wie die Berufe. Also wir haben nicht das eine typische Berufsallergen, sondern wir haben typische Berufsallergene für bestimmte Berufe. Also bei den Friseuren sind es Haarfärbemittel und Blondierungsmittel zum Beispiel. In vielen Gesundheitsberufen sind es Flächendesinfektionsmittel. Dann haben wir die Kunststoffverarbeitung, auch den Baubereich, wo wir Epoxidharze haben. Bei den Zahntechnikern sind es die lichthärtenden Kunststoffe, die Acrylate. Wenn die bei uns hinterher im Gebiss, im Mund sind, dann sind die gehärtet. Die machen kein Problem, aber wenn sie nicht ausgehärtet sind, sind sie hochallergen und können Probleme machen. Und so haben wir ein relativ breites Bild. Was viele Berufe eint, ist tatsächlich, dass wir auch in Handschuhen Allergene haben. Das heißt, wenn wir uns vor eigentlich den Berufsstoffen schützen, und das ist auch richtig so, dass wir das tun, kann es trotzdem sein, dass ich mich auch auf einzelne Bestandteile der Handschuhe sensibilisiere, die Vulkanisationsbeschleuniger, und auch die können dann beruflich eine Allergie unterhalten. Ist dann also nicht der unmittelbare Berufsstoff, sondern ein weiterer Kontaktstoff hier, ein Mittel, was uns eigentlich schützen soll.
Gehört aber dann doch zum Job dazu, dass man eben ja diese Schutzkleidung oder Handschuhe trägt. Welche Möglichkeiten gibt es denn im beruflichen Umfeld dann, um den Kontakt zum jeweiligen Allergen zu vermeiden? Weil das ja letztlich das ist, was hilft.
Ja, genau. Wir nennen das Prävention. Die Prävention hat verschiedene Ebenen. Einmal gibt es die Primärprävention. Die dient dazu, dass wir überhaupt künftig jetzt unsere Arbeitswelt so gestalten, dass sie möglichst allergenfrei ist. Aber jetzt reden wir über die, die schon betroffen sind. Und da haben wir ein zweistufiges Präventionskonzept, nämlich Substitution als erstes und dann Schutz. Also zunächst mal wollen wir das Allergen identifizieren und das machen wir mit eben dem Allergietest. Und das ist in der Regel bei der Kontaktallergie der hautbezogene Allergietest, der Epikutantest. Und wenn wir dann ein Allergen identifizieren und wir auch nachweisen können, das ist der Stoff, der ist berufstypisch, der kommt im Haarfärbemittel vor oder im Flächendesinfektionsmittel, dann müssen wir, aber jetzt nicht wir als Ärzte primär, sondern die Sicherheitsfachkräfte in den Betrieben oder die Unterstützer aus den Berufsgenossenschaften mit dem Betrieb schauen, kann man das durch eine andere Substanz ersetzen. Und nur wenn das nicht geht, dann müssen wir uns eben davor schützen, dann müssen wir eben geeignete Handschuhe finden, die eben ich beruflich verwenden kann und die aber auch vor dem Allergen schützen. Das ist nicht immer einfach, da braucht es manchmal auch Spezialisten.
Nicht immer einfach, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wo das gar nicht geht, wo man einfach gezwungen ist, irgendwie sich dem auszusetzen. Was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten?
Ja, tatsächlich gibt es Konstellationen, wo wir uns vor dem Allergen nicht schützen können. Also zum Beispiel, wenn ich an einer Maschine arbeite mit drehenden, rotierenden Teilen, dann darf ich an dieser Maschine aus Arbeitssicherheitsgründen keine Handschuhe tragen, weil der Handschuh dann quasi eingezogen werden kann und den Finger abreißt. Das geht natürlich nicht. Dann kann ich mich nicht vor dem Allergen schützen. Ich kann mich auch nicht vor dem Allergen schützen, wenn es luftgetragen einwirkt. Das sehen wir manchmal bei Floristen, die zum Beispiel auf Blumenbestandteile reagieren. Wir sehen es bei Verarbeitern von Epoxidharzen, also das solchen Kunststoffen, die das bekommen. Und das wäre dann tatsächlich eine Konstellation, wo auch der Beruf aufgegeben werden müsste, weil wir keine andere Möglichkeit für die Substitution haben, also das Allergen auszutauschen und auch des Hautschutzes. Das sind aber Gott sei Dank, weil wir in der Prävention, sowohl in der Allergenidentifikation als auch in den Hautschutzmaßnahmen in den letzten 10, 20 Jahren so viel Fortschritte gemacht haben, nur wirklich der kleinere Teil der Betroffenen. Also da können wir schon Hoffnung haben. Aber muss man ihnen eben da helfen, dann müssen sie halt raus aus dem Beruf.
Jetzt kommen oft zu diesen Belastungen mit den Allergenen für die Haut, gerade an den Händen, noch andere Herausforderungen zu Feuchtigkeit oder Kälte, häufiges Händewaschen, Wind oder Wetter auch auf dem Bau vielleicht. Welche Rolle spielt das denn? Wie geht man damit optimalerweise um?
Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir, das nennen wir ja irritatives oder kumulativ subtoxisches Handekzem. Das heißt, die Haut wird auch im Beruf durch Feuchtigkeit, durch thermische Einwirkung wie Kälte angegriffen und weist eben dann die Merkmale des Abnutzungsekzems auf. Und dieses Abnutzungsekzem wiederum begünstigt dann zusätzlich, dass sich eine Allergie auffropft und das Ganze komplizierter wird. Und die beste Vorbeugung ist tatsächlich, dafür zu sorgen, dass dieser erste Schritt der Ekzementstehung, des Abnutzungsekzems, erst gar nicht eintritt, indem ich die Haut regelmäßig pflege, also auch vor der Arbeitsbelastung, präventiv und das regelmäßig, sozusagen wie wir uns auch das Zähneputzen morgens und abends angewöhnt haben. Also speziell, wenn ich in einem sogenannten Feuchtberuf tätig bin, wo ich viel Spülarbeit machen muss oder ähnliches im feuchten Milieu arbeite, sollten wir dafür sorgen, dass die Haut erst gar nicht solche Austrocknungsphänomene zeigt, die man relativ leicht erkennen kann, sondern immer schön geschmeidig bleibt. Und dann beuge ich dem Austrocknungsekzem vor, aber auch dann hinterher auch der Kontaktallergie, weil die sich häufig aufropft.
Über Berufsdermatosen und die Möglichkeit, damit umzugehen, habe ich mit Professor Christoph Skudlik gesprochen. Er ist Chefarzt des Instituts für interdisziplinäre dermatologische Prävention und Rehabilitation an der Universität Osnabrück und dem BG-Klinikum Hamburg. Vielen Dank, Herr Skudlik.
Wiederhören.
Tschüss. Herr Pfützner, Berufsdermatosen sind ja nochmal ein Spezialfall bei den Kontaktallergien. Wie häufig bekommen Sie denn sowas zu sehen in der Klinik?
Die bekommen wir regelmäßig wöchentlich zu sehen. Wir haben sogar eine bei uns auch eingerichtete Berufsdermatosen-Sprechstunde speziell für die Betroffenen. Das ist so umfangreich, dieses Gebiet, dass man das eben, denke ich, nicht nur an den Spezialinstituten, sondern auch an, ja, zumindest Fachkliniken, will ich mal sagen, auch entsprechend betreuen muss. Zumal es ja nicht nur die Allergien sind, wie wir gerade gehört haben, sondern auch diese kumulativen Ekzemreaktionen, die dem vorausgehen und schon im Berufsfeld unangenehm sein können, auch dazugehören.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Frau Wollnick hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie leidet an einer Nickelallergie, schreibt sie, und fragt zum einen, wie sie Nickel meiden kann, weil der Stoff doch relativ häufig auch in der Natur vorkommt, und ob es in dem Kontext vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, diese Allergie ganz loszuwerden. Ist ja auch vielleicht interessant. Man kennt das von anderen Allergien. Eine Desensibilisierung hilft. Geht sowas auch bei einer Kontaktallergie?
Ja, das geht bei einer Kontaktallergie bisher zumindest, kann man sagen, leider nicht. Die Konzepte, die wir gut etabliert haben für Pollenallergien beispielsweise, kennt man das ja, oder Insektengiftallergien, die greifen hier in derselben Form nicht. Das liegt sehr wahrscheinlich eben an den unterschiedlichen immunologischen Mechanismen, die da tätig sind und die man da noch ein bisschen besser kennenlernen muss. Das heißt, wenn ich eine Allergie habe, dann, wie wir gerade schon von Professor Skudlik gehört haben, muss man das Allergen meiden. Und dann ist immer die Frage, wann ist es relevant? Das kommt schon auch auf die Menge des Allergens drauf an. Also wenn wir jetzt gerade beim Nickel bleiben, dann ist es nicht sozusagen so, dass man auf kleinste Nickelmengen schon reagiert. Wir werden ja auch manchmal gefragt, ob man eine nickelarme Diät durchführen muss. Das ist nicht erforderlich für den Nickelallergiker, weil diese Mengen, die da in der Nahrung auch drin sind, sind einfach zu gering dafür.
Wir haben eine Hörerin am Telefon, Frau Karasek. Und bei ihr geht es um einen speziellen Fall, um Pflaster für Insulinpumpen. Hallo, Frau Karasek.
Guten Morgen.
Hallo, Ihre Frage bitte.
Ich rufe an wegen meiner Tochter, die ist 17 Jahre alt und Diabetikerin Typ 1, trägt eine Pumpe und würde gerne diese Sensoren nutzen für die Gewebezuckermessung und reagiert aber immer auf diese Pflaster mit heftigen Hautreizungen, sodass man es ganz schnell abnehmen muss. Wir haben ausprobiert Cavilon, wir haben ausprobiert verschiedene Messprodukte, wir haben ausprobiert, so ein Blasenpflaster drunter zu machen, es nützt alles nichts. Meine Frage wäre, gibt es eine sinnvolle Barriere, die 14 Tage lang etwa aushält?
Um den Kontakt zwischen Pflaster und Klebstoff und Haut zu unterbrechen. Herr Pfützner.
Genau.
Ich gehe mal davon aus, dass eine Epikutantestung schon erfolgt ist, weil es gibt hier ja zwei Möglichkeiten. Es gibt auch wieder das kumulative Ekzem. 14 Tage ist für manche Menschen einfach auf der Haut für das Pflaster lang, weil sich Feuchtigkeit sammelt. Dann ist es mehr eine Empfindlichkeitsreaktion von diesem kumulativ toxischen Ekzem, von dem wir sprachen. Oder eben auf Inhaltsstoffe des Pflasters, also Acrylate sind da ja potente Allergene, die da drin sind. Da müsste man zumindest dann erstmal auch genau gucken, ob die hier die Ursache sind.
Und wenn
also das tritt schon nach ein paar Tagen auf, nach ein, zwei Tagen. Von daher wird es das Letztere sein.
Ist eine Epikutantestung erfolgt?
Nein,
haben wir das nicht sollte gemacht. Man auf jeden Fall machen. Okay. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Wir kennen die Kontaktallergene inzwischen gut. Das sind einige, die relativ neu, sag ich mal, sind auf der Liste der Allergene, die erst in den letzten Jahren dann Bekanntheitsgrad erreicht haben, die nicht nur in den Pflastern drin sind, sie zum Teil auch in den Gehäusen von den Insulinpumpen oder Messgeräten enthalten sein können. Also da reicht dann manchmal nicht nur mit dem Pflaster was zu ändern oder zu arbeiten, je nachdem, wie da die Exposition ist. Und das muss man gucken. Und es gibt manche Menschen, die kommen dann mit Alternativen gut klar. Es gibt tatsächlich manche, da wird das so schwierig, weil es vielleicht auch im Sensor oder sowas ist, der da ja praktisch die 14 Tage da liegen muss, dass man dann leider mit dieser Methode doch nicht weitermachen kann.
Eine Hörerin hat uns eine Mail geschrieben und sie fragt, ob es auch möglich ist, dass eine solche Kontaktallergie gegen Katzenspeichel besteht.
Gegen Katzenspeichel kann man sehr allergisch reagieren. Das ist eine Soforttypallergie allerdings dann typisch, also eine IgE-vermittelte, wie wir es sagen. Das geht mit Quaddeln an der Haut beispielsweise oder eben vor allen Dingen, weil es ja luftgängige Allergene sind, auch dann mit den klassischen Symptomen des sogenannten Heuschnupfens, gerötete Augen, laufende Nase, eventuell sogar ein Asthmaanfall einher. Also die Allergene sind gut bekannt, die im Katzenspeichel sind. Und die Katzenhaarallergie ist eigentlich ja auch primär eine Katzenspeichel- oder Katzentalkallergie, weil diese Bestandteile im Haar, die Katzen lecken sich gerne, die machen dann vor allen Dingen die allergischen Reaktionen.
Aber das ist dann keine klassische Kontaktallergie?
Nein, das ist keine Kontaktallergie, das ist eine IgE, wie wir sagen, das sind bestimmte Antikörper, das vermittelt eine Soforttypallergie, die eben rasch auftritt. Das kann natürlich sein, dass man das trotzdem erst verzögert wahrnimmt. Diese Katzenallergene sind so luftgängig, dass man selbst beim Betreten in einer Wohnung manchmal, in der die Katze aktuell gar nicht mehr drin ist, noch reagieren kann. Aber es ist eine andere Form, ja.
Bei vielen Allergien gibt es ja auch die Möglichkeit, die Immunreaktion so ein Stück weit zu dämpfen, um damit besser umgehen zu können. Ist sowas auch bei einer Kontaktallergie denkbar?
Ja, schon, ja. Da haben wir ja praktisch dann, also die klassische Form ist das Cortison als Creme dann, wenn man jetzt um Handekzeme zum Beispiel geht, die man nehmen kann und auch manchmal muss dann im Grunde, wenn es sehr, sehr stark ist. Wir haben inzwischen neuere Produkte. Jetzt ist gerade jetzt vor wenigen Tagen ein anderes Medikament als Cortison zugelassen worden als Creme, ein sogenannter JAK-Inhibitor, der auf die Haut aufgetragen werden kann und ganz gezielt, ohne dann, wie Cortison ist ja sehr breit angreifend im Immunsystem, ganz gezielt das Immunsystem in der Haut der Hand sozusagen dann so zu modellieren, dass die Reaktion gedämpft wird.
Jetzt haben Sie Cortison ja gerade auch schon angesprochen. Das wäre aber was, was man lokal anwendet an der entsprechenden Hautstelle.
Das sollte primär lokal angewendet werden. Es gibt manchmal ja kontaktallergische Reaktionen, die auch von innen aus dem Körper heraus zu Ausschlägen am ganzen Körper führen können. Das sind Seltenheiten, die gibt es, weil manche Kontaktallergene beispielsweise als Aromastoffe auch mit der Nahrung zu sich genommen werden können und nicht nur von außen an die Haut dann kommen. Dann sind natürlich innerliche Cortison-Medikamente für eine kurze Zeit, bis es abgeklungen ist, einzusetzen.
Okay, und ansonsten aber Cremes oder Salben mit Cortison?
Ja, ja.
Und wie lange muss man die anwenden ungefähr, bis die Symptome weg sind?
Ja, also das muss natürlich auch einhergehen mit der Allergenmeidung. Also wenn der Kontakt nach wie vor besteht, dann wird es trotz der Cortisoncreme nicht richtig zur Abheilung kommen. Also hier geht es ja darum, wie wir gerade eben auch schon gehört haben von Professor Skutlik, Identifikation des Auslösers, den zu ersetzen, zu eliminieren und dann eben die Symptome so zu behandeln, dass es rasch zum Abklingen kommt.
Frau Bause-Bitterlich hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie berichtet davon, dass sie gegen Deo-Produkte allergisch sei. Sie hat dann versucht, stattdessen Salz zu verwenden, also statt der klassischen Deos. Auch das hat ja nicht geholfen. Dann kam sie darauf, Babypflegecreme zu verwenden und damit hätte sie das Problem gelöst. Herr Pfützner, was denken Sie? Ist das sinnvoll, dann mit einer fetthaltigen Creme zu reagieren?
Ja, es kommt jetzt drauf an, an welcher Stelle des Körpers und wie feucht oder trocken die ist, sozusagen, das einzusetzen. Also Deodorantien haben ja, das haben wir vorhin schon mal gehört, das sind vor allen Dingen Duftstoffe, die als mögliche Auslöser einer Kontaktallergie in Frage kommen. Man kann natürlich jetzt sagen, und das würden wir uns immer empfehlen, hier gezielt zu testen, auch auf mögliche Inhaltsstoffe des verwendeten Deodorants, dass man dann, die muss man natürlich anfordern vom Hersteller, um gezielt eine Meidung des Auslösers herzuführen und dann kann man andere Deodorantien nehmen. Ansonsten Wenn man mit Salz arbeitet, ist ja primär, je nachdem wie die Konzentration ist, schon auch ein Irritanz für die Haut und von daher nicht ganz ungewöhnlich, dass das die Haut dann auch zur Reaktion führt, während hier Pflegeprodukte für Babyhaut natürlich dann einen sehr lindernden Effekt haben können.
Lola Herzog, eine weitere Hörerin, schreibt uns, sie hat eine Allergie gegen Kobaltchlorid und Nickelsulfat. Und zwar in einer solchen Intensität, dass sogar ein rein goldener Schmuck einen Ausschlag auslöst. Jetzt wurden ihr im letzten Jahr bei einer Operation 2 Schrauben eingesetzt. Und sie fragt sich, ob auch diese medizinischen Implantate nach längerer Zeit im Körper ebenfalls ja zu einer Allergie geführt haben könnten.
In der Regel nicht. Genau, das sind Kobalt und Nickel, sind typische Metalle als Kontaktallergene und die auch in Implantaten enthalten sind. Und das wissen wir einfach auch von epidemiologischen Studien, also dass die Vielzahl der Menschen, die sowas ins Implantat haben, das Jahre, Jahrzehnte lang gut vertragen, dass wir auch bei bekannten Nickelallergikern hier keine Reaktion sehen, wenn das im Körper ist. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass es in einer anderen Form jetzt im Körper ist und nicht von außen auf der Haut aufliegt. Es gibt allerdings ganz, ganz selten, das haben wir inzwischen auch, sagen wir auch als Allergologen gelernt, ganz, ganz selten auch doch mal allergische Reaktionen darauf. Die sind dann aber eben klassischerweise an der Stelle, wo das Implantat ist, an der Haut zu sehen. Also wenn ich jetzt eine Knieprothese habe beispielsweise und ich kriege ständig Ekzeme an dem Knie selber, an der Haut außen, dann kann das möglicherweise eine allergische Reaktion auf das Implantat sein.
Und innen nach außen.
Ja, genau.
Wie sieht es denn mit Schleimhäuten aus? Im Mundbereich zum Beispiel gibt es auch Fälle, wo Zahnpasta oder Mundspülungen zu Kontaktallergien führen können?
Die gibt es. Das sind auch seltene Fälle, aber die gibt es. Wir hatten vor einiger Zeit ein Kind, das eben zig verschiedene Zahnpasten schon ausprobiert hatte und immer wieder Beschwerden hatte im Mund, und wo wir dann eine entsprechende Allergie auf Inhaltsstoffe in verschiedenen Zahnpasta. Und das ist eben das Besondere, wenn man den genau rausfindet, wenn man also von den Herstellern die Einzelsubstanzen kriegt, dann kann man auch gezielt gucken, welche Pasta enthält das denn nicht und kann die anwenden. Das war bei dem Fall so. Dann ging das wieder problemlos. Also in der Mundschleimhaut prinzipiell gibt es das. Insgesamt ist die Schleimhaut allerdings längst nicht so kontaktallergenfreudig, will ich mal sagen, wie die normale Haut. Hat also hier eine höhere Fähigkeit auch, Toleranz zu entwickeln. Das sehen wir gerade auch bei Zahnspangen, die jetzt Nickel enthalten, die im Unterschied zu der schmuckbelasteten Außenhaut, wenn man es mal so sagen will, eigentlich nicht reagiert.
Und dann haben wir noch eine Frage bekommen zu Waschmitteln, ob auch die zu Kontaktallergien führen können. Normalerweise sind die ja weitestgehend dann wieder rausgewaschen. Ein Hörer schreibt uns, er hat die Erfahrung gemacht, dass er das Waschmittel wechseln kann und dann der Juckreiz weggeht.
Das könnte ein Hinweis darauf sein, ne, dass Duftstoffe und dergleichen sind, wie gesagt, auch nachher im gewaschenen Produkt möglicherweise noch enthalten. Das kommt auch immer gut darauf an, wie gut ist das ausgewaschen im Waschvorgang. Also es kann durchaus schon mal sein, dass hier auf einzelne Bestandteile man reagiert und dann feststellt, ein Wechsel hilft einem da.
Frau Dietrun-Jochim hat uns geschrieben, sie benötigt wegen Varizen eigentlich Stützstrümpfe, vermeidet die aber wegen einer starken Allergie auf das Gummi. Gibt es dazu Alternativen?
Ja, die gibt es. Muss man auch nochmal genau gucken, immer allergologisch abklären, wäre meine Empfehlung zumindest zu testen, zu gucken. Man kann ja sogar Bestandteile dann des Stützstrumpfs, der ist dann natürlich an einer Stelle jetzt mal ein bisschen aufgeschnitten, aber irgendwann wird der sowieso gewechselt, nehmen und im Epikutantest. Also im Epikutantest können wir tatsächlich ja auch eigene Substanzen testen. Das ist das Besondere an diesem Test. Es ist nicht nur das, was man zur Verfügung stellt bekommt, sondern auch das, was der Patient vielleicht mitbringt oder die Patientin. Aber klassisch ist ja auch praktisch Kompressionsverbände. Das ist natürlich wesentlich umständlicher. Das wäre eine Möglichkeit. Aber man muss mal auch mal gucken, welcher Stoff in dem Stützstrumpf ist es denn und wie sieht es in anderen Stützstrümpfen aus. Die sind ja gekennzeichnet, was die Inhaltsstoffe sind. Das kann man schon auch versuchen aufzudröseln.
Am Telefon haben wir noch unseren Hörer Herrn Havermann. Hallo, Herr Havermann.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag, Ihre Frage bitte.
Ja, es geht darum, dass ich in diesem Sommer festgestellt habe, wenn ich ins Freibad gehe, dass ich dann im Wasser plötzlich meine Zunge anschwillt und die immer dicker wird und dass ich im Grunde genommen dann auch nicht mehr sprechen kann, weil die Zunge so angeschwollen ist und auch Schmerz, dass ich dann sehe, dass ich wieder aus dem Wasser komme. Und so nach 15 Minuten, wenn ich draußen bin, klingt das wieder ab. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht liegt das am Chlor im Wasser. Und das passiert mir aber manchmal auch draußen, wenn ich mal kurz draußen bin und es ist kälter geworden, dass plötzlich meine Zunge anschwellt und anfängt zu schmerzen und ja fast mit Luftnot zu tun habe. Jetzt weiß ich nicht, ist das eine Kontaktallergie oder was kann das sein?
Herr Pfützner, was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, das ist ein Angioödem, was Sie beschreiben. Klassisches Form eines Angioödems. Das ist auch eine Immunreaktion im weiten Sinne, die mit Flüssigkeit seinen Strom ins Gewebe eingeht, dass das dann so richtig dick wird. Und das hat nichts mit einer Kontaktallergie zu tun. Es ist eine bestimmte Form der chronischen Nesselsucht, die mit diesen Schwellungen einhergeht. Und da gibt es durchaus auch sogenannte physikalische Auslöser, also Kälte, wie Sie es gerade beschreiben. Es gibt die Kälteurtikaria, nur mal als ein Beispiel, die Aquagene auf Wasser, aber das ist extrem selten. Das wäre dann auch bei Leitungswasser so. Das kann man durch sogenannte physikalische Tests auch in einer praktischen dermatologischen Fachpraxis oder Klinik überprüfen lassen. Das zweite wäre noch eine Möglichkeit einer somationsanaphylaktischen Reaktion, dass also Anstrengung, wenn es im Wasser vielleicht ist, zusätzlich mit einem vorher eingenommenen Nahrungsmittel oder dergleichen sich kombiniert zu einer solchen Reaktion. Das müsste man ganz gezielt anschauen und untersuchen, kann man Diagnostik machen und auch rausfinden. Ist aber keine Kontaktallergie, aber eine andere Form.
Vielen Dank, Herr Havermann. Und Kontaktallergien, das war heute unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Ich bedanke mich bei unserem Experten Professor Wolfgang Pfützner, leitender Oberarzt der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Marburg. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich an der Sendung beteiligt haben. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.